Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Es ist ja noch so ein bisschen hin bis zur Bundestagswahl. Nicht mehr so ganz lange, aber noch ein bisschen. Wem es noch nicht aufgefallen ist, der Wahlkampf hat aber schon voll begonnen. Und wenn man so die Plakate anguckt, die herausgehängt werden, dann hat man schon den Eindruck, also wer in diesem Wahlkampf gewinnen will, der demonstriert besser eins: Heimatverbundenheit. Heimatverbundenheit ist ja total gut. Und da kann man jetzt zum Beispiel die SPD wählen. Die hat nämlich Oberberg im Herzen. Da weiß man so direkt, ach, wird es heimlich warm so. Oder die CDU zum Beispiel, die ist ja stark für Oberberg, in dem wir gut und gerne leben. Auch da merkt man schon, ach ja. Und ich meine, wir sind uns alle darüber im Klaren, niemand gewinnt die Bundestagswahl, weil er heimatverbunden ist, alleine. Man müsste schon auch ein paar Antworten haben auf Fragen, die so die Leute haben. Aber Heimatverbundenheit zu demonstrieren, das ist ja schon mal ein guter Einstieg. Also wenn man so deutlich macht, ich verstehe total, was dich bewegt in deinen Problemen, weil ich bin ja einer von euch. Ich unterhalte mich ja genauso morgens früh beim Bäcker mit den gleichen Leuten, mit denen du dich so unterhältst. Und vielleicht gehen wir sogar zum gleichen Bäcker. Und ich verstehe das total, wie es dir so geht. Und mir ist das auch total wichtig, dass es hier bei uns in Bergneustadt oder im Oberbergischen total gut läuft, weil ich ja von hier komme. Es soll nicht nur in Berlin gut laufen, sondern ich wohne auch hier um die Ecke in der Nistenbergstraße oder so. Und deswegen merke ich ja, wenn es hier schlecht läuft, betrifft mich das persönlich. Meine Kinder gehen ja zur Schule und so. Und deswegen ist mir das ein Anliegen, dass es hier gut läuft. Ich stehe da mit meinem Privatleben auch irgendwie so dafür. Und überhaupt bin ich ja hier auch in der Region aufgewachsen. Und ich kenne ja so die Dörfer und ich weiß ja, wie die Mentalität ist und wie der Oberberger so tickt. Und wenn man das alles so den Leuten nahe bringen kann, dass man so jemand ist, dann hat man ja schon mal ziemlich gute Karten per se, würde ich sagen. Wenn man also es geschafft hat, dass die Leute sagen, das ist ja einer von uns. Heimat schafft Verbundenheit. Das war immer schon von jeher so. Man freut sich ja auch im Urlaub total. Meine Frau ist da auch so ein bisschen wie du, wenn wir im Urlaub sind und da fährt jemand mit dem GM-Nummernschild vorbei, dann ist die total froh. Warum auch immer jetzt so. Man fährt ja normal eigentlich in den Urlaub, damit die Leute nicht da sind. Aber Heimat, ja, irgendwie, das ist total gut. Und Heimat ist aber in mancherlei Hinsicht ja auch ein Problembegriff geworden. Also so seit längerer Zeit geistert es ja schon, so 93 wurde es Unwort des Jahres, der Begriff die Entfremdung oder Überfremdung, so die Entfremdung Deutschlands. Das geistert ja immer mal wieder so durch die Medien. Und neulich in der Zeit hat die Schriftstellerin Lena Gorlick einen Artikel geschrieben, hieß das Gefühl der Heimat. Und sie beendet ihren Artikel mit den folgenden Sätzen: In diesen Zeiten ist Heimat für so viele zu einer geworden, die gegen andere Heimaten kämpft. Eine, die nicht betreten werden darf von Fremden. Meins schreien die Menschen, als würden sie im Sandkasten sitzen. Und sie wünschen sich eine Mauer um diesen. Das macht ja auch total Sinn, wenn man sagt, also Heimat, das ist für mich so ein Schutzraum. Da fühle ich mich wohl, der ist kontrollierbar, der ist geborgen, da weiß man, was einen erwartet. Dann will man eigentlich nicht so gerne, dass jede Menge Fremde in diesen Sandkasten reinkommen und irgendwie alles auf den Kopf stellen und mir meine Heimat wegnehmen. Ich brauche die ja zum Leben. Und da kann man irgendwie nachvollziehen, dass Menschen Angst bekommen und sagen, ja, wo führt denn das alles hin? Was machen zum Beispiel die ganzen Flüchtlinge? Nehmen die mir jetzt meine Heimat weg? Oder wenn jetzt zum Beispiel auf dem Hackenberg eine Moschee gebaut wird, was ja passieren könnte, was macht das denn mit meiner Heimat? Wird die dann wesentlich verändert? Finde ich mich da vielleicht gar nicht mehr wieder irgendwann? Oder ist mir das eigentlich ziemlich egal? Heimat ist für uns total wichtig. Wir denken viel drüber nach. In den Sprüchen steht, wie ein Vogel, der aus seinem Nest flüchtet, so ist ein Mann, der aus seinem Nest flieht. Wie ein Vogel, der aus seinem Nest flüchtet, so ist ein Mann, der aus seiner Heimat flieht. Und wir wissen ja, wenn Vögel aus dem Nest fliehen, dann kann das auch unter Umständen den Tod bedeuten. Das ist ja nicht nur einfach so, ich baue mir woanders was anderes. Also es ist schon ein wichtiges Thema, Heimat so. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die beiden Wanderer, über die wir heute sprechen wollen, auch so ihre Schwierigkeiten hatten mit Heimat. Und ich lese mal den Bibeltext vor. Er steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 24. Und dort lesen wir ab Vers 13. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss zu ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Wege? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er ist Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleibt doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebten und wie sie den Herrn erkannt haben, als er das Brot in Stücke brach. Worüber redet ihr miteinander auf eurem Weg? Das ist ja die Frage, mit der Jesus in dieses Gespräch einsteigt. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, ne? wie die beiden da so auf ihrem Weg unterwegs sind von Jerusalem nach der Kreuzigung, ja, und miteinander reden und versuchen zu reflektieren, was ist da jetzt gerade passiert, ne? Und die reden über Jesus, ne? Der total vielversprechend angefangen hatte und der auch vielversprechend angefangen hatte, der sich hingestellt hat und gesagt, ja, die Zeit ist jetzt gekommen, ne? Das, was in der Schrift angekündigt ist, das passiert jetzt gerade, ich bin das, ne? Der erzählt hat, er ist der Menschensohn, der Kranke geheilt hat und so, ne? Ein vielversprechender Start. Und dann von dem Jesus, auf den sie ihre Hoffnung gesetzt hatten, ne? Wo sie ihre Heimat verlassen hatten, wo sie vielleicht Familie verlassen und zurückgelassen hatten, um dem nachzufolgen, um bei dem zu sein, weil sie dem vertraut hatten. Und von dem Jesus, dem die herrschende Elite ein so brutales Ende bereitet hat, als sie ihm die Knochen zertrümmert und ihn ans Kreuz genagelt hatten und wo er dann blutig gestorben ist. Und von dem Jesus, der angeblich auferstanden war, was man aber eigentlich nicht wirklich glauben kann. Und so sind die beiden so unterwegs, ja. Und dann fragt Jesus, worüber redet ihr, ja? Und sie sind jetzt nicht sonderlich motiviert, kann ich mir vorstellen, die ganze Geschichte nochmal zu erzählen. Und das ist ja auch so die Reaktion, ne? Da blieben sie stehen und schauten traurig. So, ne? Ist vielleicht eine ähnliche Situation, wie wenn man Trennung erlebt hat oder auch den Tod eines Menschen erlebt hat und dann kommt jemand und fragt, wie geht's dem denn so, ne? Und man muss kurz so sich ausrichten und dann muss man nochmal irgendwie gedanklich zurück und das jetzt berichten, so was da passiert ist. Ne? Das ist nicht schön. Aber Jesus hat eine andere Perspektive, interessanterweise. Ja? Jesus erzählt nämlich auch. Oder der Wanderer. Sie wissen ja noch gar nicht, dass das Jesus ist. Ne? Und der Wanderer erzählt jetzt von einem Jesus, der doch schon bei Mose angekündigt war als Nachfolger. Und von einem Jesus, den die Propheten hatten kommen sehen. Und von einem Jesus, dessen Leiden doch notwendig war und vorhergesagt war und sinnvoll war. Von einem Jesus, der König und Herrscher der Welt ist und der deswegen oder trotz dieser Tatsache würde leiden müssen. Und von einem Jesus, der deswegen ganz absolut zuverlässig die Kontrolle über alles hat, dem nichts Unvorhergesehenes passiert war, der von Anfang an immer der gleiche war und nichts anderes gesagt hatte als das, was passieren würde. Und deswegen auch von einem Jesus, dem man vertrauen kann, auf den man sein Vertrauen setzen kann und von dem man erwarten kann, dass das, was er versprochen hat, bald wahr werden wird. Denn es war ja schon der dritte Tag. Wenn es nicht bald passieren würde, dann wird es nicht mehr passieren. Was hat das jetzt mit Heimat zu tun, dieses Vertrauen? Später, als die Jünger den auferstandenen Jesus erkennen, da ist er direkt wieder weg. Sie erkennen ihn offensichtlich an dieser für ihn ganz charakteristischen Art und Weise, das Brot zu brechen und dafür zu danken. Das hatten sie schon bei verschiedenen Möglichkeiten erlebt, zum Beispiel bei der Speisung der 4000. Da macht er das ja auch. Ne? Und sie erkennen ihn und er ist sofort wieder weg. Ja? Und dann passiert wieder so eine Einordnung. Was war das jetzt? Ja? Haben wir uns das jetzt eingebildet? War das eine Halluzination? Oder war das nicht doch einfach nur irgendein Wanderer, der jetzt die ganze Sache nicht wahrhaben will und da leidenschaftlich dagegen geredet hat? Was ist das schlagende Argument, dass das wirklich der auferstandene Jesus war? Und da sagt der eine zum anderen, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen. Daran erkennen die den. Daran wissen die, wir haben uns nicht getäuscht. Ne? Da brennt ein Feuer in unseren Herzen. Und Feuer als Symbol steht ja ganz häufig für Leidenschaft, für Hingabe, für Entschlossenheit. Ne? Feuer in den Augen, ich will jetzt was bewegen. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang hier passt aber eigentlich Heimat viel besser. Feuer steht hier für Heimat. Denn was heißt denn das Feuer in den Herzen der Jünger anderes, als dass sie verstehen, dass sie wieder lebendig sind? Die Jünger verstehen, ich habe mit Jesus geredet und ich habe gemerkt, ja, als ich mit ihm gesprochen habe, in mir drin, ja, da pulsiert das Leben. Ja, mein Herz brennt, mein Herz bewegt sich. Ich merke, da ist noch was da. Und das wird doch total nachvollziehbar, wenn wir uns klar machen, die Geschichte zwischen Gott und dem Menschen ist immer eine Geschichte von Trennung gewesen. Ja, das war mal zusammen, als Gott den Menschen gemacht hat, aber dann hat der Mensch Gott sein Vertrauen entzogen. Der Mensch hat gesagt, Jesus, ich kann mir das, oder Gott, ich kann mir das nicht vorstellen, dass du in der Lage bist, dafür zu sorgen, dass mein Leben gelingt. Ich traue dir das nicht zu, ich nehme das lieber in die eigene Hand. Ja, diesem Gott, der sagt, ich gestalte dein Leben, ich bewahre dein Leben, ich kümmere mich und ich bringe dein Leben zum Ziel und zum Erfolg, dem wird nicht vertraut. Und das drückt sich ganz räumlich hier in dieser Geschichte aus, denn die beiden Jünger sind ja so auf der Flucht aus Jerusalem raus. Ja? Also dort, wo sie eigentlich sein sollten, wo Jesus gesagt hat, wartet hier, ich komme zurück. Diesen Ort verlassen sie, weil sie Jesus nicht trauen, dass er zurückkommt und fliehen so in ihre alte Heimat zurück, wie das ja auch andere gemacht haben. Ja? Vor ihnen sind vielleicht schon andere in ihr altes Leben wieder abgedüst. Nach ihnen werden bestimmt auch noch andere gehen, wenn Jesus nicht wiederkommt, so denken sie. Und jetzt ist für uns die Zeit. Ne? Wir verlassen dieses Leben, wo wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt hatten und gehen zurück in unser altes Leben, in unsere alte Heimat, in unsere alten Jobs, zu unseren Familien zurück und versuchen da zurechtzukommen. Und das ist so symptomatisch für das Leben von vielen Menschen, die im Grunde genommen sind auf der Flucht vor Gott sind. Ja? Sie trauen Gott nicht zu. Da gibt es zum Beispiel Menschen, die sich jeden Tag sorgen und abmühen, dass ihr Leben vorangeht und gelingt und dass Dinge verhütet werden. Und die versuchen, die Kontrolle über Leben zu behalten, weil sie Gott nicht zutrauen, dass er das tut. Sie können ihm einfach nicht vertrauen, dass er sie finanziell versorgt, dass er sich um ihre Gesundheit kümmert, dass er ihre Kinder im Blick hat, das Haus, die Hypothek, den Job. Ja, darum kümmere ich mich lieber selber. Ich glaube nicht, dass Gott das in den Griff bekommt. Und nichts unversehens finden sie sich plötzlich wieder in einem Hamsterrad der Sorgen, wo sie im Grunde genommen merken, ich wollte eigentlich die Kontrolle haben, aber eigentlich kontrolliert mein Leben mich. Meine Sorge kontrolliert mich. Ich komme da nicht mehr raus. Ja, ich strampel mich jetzt den ganzen Tag ab. Oder andere wählen irgendeine Sache aus, ja, und sagen, also Geld oder Aufstieg und Karriere im Job oder Freundschaften oder Anerkennung oder gutes Aussehen oder Partyleben oder Sex. Es ist im Grunde genommen total egal, ja. Menschen wählen sich einfach irgendwas aus und sagen, das ist jetzt das Wichtigste für mich im Leben, ja. Wenn das funktioniert und wenn ich das gut mache, dann läuft alles rund. Weil sie einfach nicht glauben können und Gott vertrauen können, dass er für sie ausreicht, dass er ihnen Lebensglück geben kann, dass er ihnen Zufriedenheit geben kann. Das können sie sich einfach nicht vorstellen. Sie vertrauen da einfach nicht drauf. Und deswegen geben sie diese Dinge nicht ab. Und auch sie finden sich ruckzuck wieder als Kontrollierte, die von einer Party zur nächsten ziehen, die mit einer Person nach der nächsten in die Kiste springen, die im Grunde genommen nur für ihre Arbeit und die Karriere leben. Und merken, sie sind eigentlich Getriebene. Oder Menschen, die sich unmoralisch verhalten, weil sie im Grunde genommen merken, alle verhalten sich doch unmoralisch. Wenn ich in einer Welt von sich unmoralisch verhaltenden Menschen anfange, mich moralisch zu verhalten, dann kann ich mich auch direkt selbst begraben. Ja, das funktioniert doch nicht. Ich bin nicht konkurrenzfähig in einer unmoralischen Welt als moralischer Mensch. Und sie vertrauen Gott nicht, dass Gott Gerechtigkeit schaffen kann in dieser Welt und sowieso in der nächsten. Und deswegen verhalten sie sich unmoralisch. Ihnen bleibt ja gar keine Alternative. Und ruckzuck kommen sie vielleicht im Leben zurecht, können sich aber selbst nicht mehr im Spiegel angucken. Aufgrund der Tatsache, dass sie eigentlich wissen, dass sie sich daneben benehmen. Es gibt total viele Möglichkeiten, sich selbst zu verlieren auf dem Weg weg von Gott. Das passiert zwangsläufig. Man vertraut Gott nicht, man schlägt einen anderen Weg ein und ruckzuck findet man sich wieder mit einem leeren Blick und einem kalten Herz. Das ist die zwangsweise Konsequenz davon. Wie das genau passiert, ist eigentlich gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, was tut Jesus dagegen? Was tut Jesus dagegen? Und das ist auch ganz typisch für Gott. Wenn Menschen von ihm weggehen, dann geht er ihnen hinterher. Gott bleibt nicht sitzen und sagt, er wird schon wieder angekrochen kommen. Sondern Gott geht diesen Menschen hinterher, genau wie Jesus den Emmaus-Jüngern hinterhergeht und ihnen auf dem Weg begegnet. Und er will mit ihnen ins Gespräch kommen. Er redet mit ihnen über das, was sie bewegt. Und er versucht ihnen eine neue Perspektive zu geben, Vertrauen zu schaffen, Klarheit zu schaffen, eine neue Ausrichtung zu geben, sich ihnen zu erklären. Und für die beiden Jünger ist diese Begegnung entscheidend, weil sie realisieren im Gespräch, in mich kommt Leben rein. Das, was Jesus mit mir macht, das macht mich lebendig. Und was die schon verloren geglaubt hatten, das kommt wieder. Das Ende der Trennung ist in Sicht. Ja, Gott ist ja doch noch da. Gott ist greifbar. Dieser Jesus, der ist nicht tot, der ist auferstanden und der lebt noch. Und der will in meinem Leben teilhaben und der will mir helfen und der will mir Sicherheit bieten und die Trennung von Gott rückgängig machen und aufheben. Und das ist ja letztlich auch der Grund, warum die Emmaus-Jünger dann umkehren und nicht zurückgehen. Weil sie im Grunde genommen merken, sie haben jetzt zwei Möglichkeiten zur Wahl. Die eine Möglichkeit ist, sie gehen zurück in ihre Heimat, ja, und deklinieren da jeden Tag ihres Lebens bis zum Ende ihre Niederlage einfach nur von vorne bis hinten wieder durch. Oder sie drehen um, gehen nicht zurück in ihre Heimat und setzen ihr Vertrauen wieder auf Jesus. Nachdem sie es ihm entzogen hatten, geben sie es ihm wieder zurück und behalten das Feuer in ihrem Herzen. Und das ist doch genau das, was Heimat auch für uns für einen Stellenwert hat, ne? Heimat ist wichtig. Heimat ist total wichtig. Heimat ist ein realer Trost. Es ist nicht umsonst so, dass wenn es Leuten schlecht geht, sie in die Heimat zurückkehren. Ja? Ganz häufig, ja, zum Beispiel nach Trennungen, wohnt man plötzlich wieder zu Hause. Das hat ja Gründe, dass das so ist. Das macht Sinn. Wenn Menschen unter Belastung und unter Druck kommen, sehen sie sich zurück zur Heimat, weil die Heimat ein Tröster ist und ein Schützer und helfen kann. Aber was Heimat nicht machen kann, ist aus einem kalten Herz wieder ein brennendes machen. Wenn die Jünger jetzt nach Hause gingen, würde ihnen das überhaupt nichts bringen. Für sie wäre Jesus immer noch genau so tot wie vorher. Das Herz zum Brennen bringen, das kann nur Jesus Christus. Und er macht das hier. Und die Jünger entscheiden sich richtig und drehen um und gehen wieder zurück nach Jerusalem. Wohlgemerkt in eine Situation herein, in der sie selber auch möglicherweise Gefahr ausgeliefert sind und Ungewissheiten. Sie setzen ihr Vertrauen auf Gott und damit gehen sie in die Beziehung zu Jesus hinein und kaufen sich eine Heimat, die viel größeren Wert hat, als die, zu der sie vielleicht zurückkehren würden, in die Beziehung mit Gott. Man könnte auch sagen, sie haben sich bei Jesus angesteckt und jetzt gehen sie und weil sie brennen, versuchen sie, die Jünger auch anzustecken und ihnen dieses Licht weiterzugeben. Und deswegen gilt, wer Jesus vertraut und sein Leben auf ihn ausrichtet, der kehrt zurück in seine wahre Heimat, nirgendwo anders hin, in eine Beziehung mit Gott, ins Reich Gottes, wie immer man das auch nennen möchte. Bei dem zündet Jesus ein Feuer im Herzen an und das zeigt, hier ist Leben, hier ist Licht, hier ist Wärme, hier passiert was. Und diese Heimat, die ist nicht gebunden an irgendeinen Ort. Ja, man kann die überall hin mitnehmen, weil sie in mir drin ist. Die ist auch nicht gebunden an bestimmte Personen, weil Jesus Christus ja mit mir überall hingeht, der meine Heimat ist. Und die ist auch nicht schützenswert durch eine Mauer. Das ist vielleicht das Schönste an dieser Heimat. Diese Heimat, die mir Jesus Christus gibt, die ist nicht wie der Sandkasten, wo ich mich hinsetzen muss und sagen muss, da darf keiner mit rein, sondern ganz im Gegenteil, die ist so groß, zeigen ja die Emmaus-Jünger, dass ich jeden dorthin einladen kann und sagen kann, werd doch Teil dieser Heimat, komm doch dazu. Und ich möchte euch ermutigen, heute Morgen euch das nochmal klar zu machen. Was Gott am allermeisten von euch möchte, ist euer Vertrauen. Man kann ja viele Pflichten finden, die Christen so haben, oder auch Dinge, die fürs Christsein wichtig sind. Aber ich glaube, zuallererst möchte Jesus euer Vertrauen. Er möchte, dass ihr ihm zutraut, die Probleme, an denen ihr knabbert, so wie ihr jetzt hier gerade sitzt, zu lösen. Das ist manchmal schwer, gerade wenn man mit langwierigen Problemen zu tun hat oder mit großen Problemen, fällt das schwer zu vertrauen. Und gerade wenn man vielleicht auch Leute sieht, bei denen es nicht gut läuft, ja, und die scheinbar mit ihrem Vertrauen auf die Nase gefallen sind, fällt das schwer zu vertrauen. Aber Jesus fordert uns auf, vertrau mir. Jesus fordert uns auf, nach Hause zu kommen, in die Heimat. Und die Heimat bei Gott, die Eintrittskarte dazu, ist Vertrauen. Deswegen, Gott wünscht sich dein Vertrauen unbedingt. Er will alles dafür tun. Schenk ihm das doch. Geh in den Problemen, die du hast, in den Sorgen, die du hast, in den Nöten, die du hast, in den Zielen, die du hast, auf Gott zu und sag, Jesus, ich vertraue sie dir an und ich wünsche mir, dass du etwas damit tust. Und dann wirst du eine Heimat haben, die dir niemand wegnehmen kann. Eine Heimat 2.0. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.